Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge heute Abend in der Aufnahme. Hallo liebe Corinna.
Hallo liebe Ruth und hallo lieber Michael. Wir sind nämlich heute auch mal wieder zu dritt. Wir haben den Michael Feld bei uns. Jetzt habe ich nicht geguckt, hast du einen Doktortitel? Ich glaube schon, ne? Ist Dr. Michael Feld. Also den Herrn Dr. Michael Feld haben wir heute bei uns. Den haben wir hier in seiner Position als absoluter Schlafexperte. Und da wir ja in den letzten Folgen so über das Thema Fatigue und Müdigkeit und Erschöpfung gesprochen haben, haben wir gedacht, macht das Thema Schlaf doch total viel Sinn. Dementsprechend, da wir nicht so gut im Vorstellen sind wie ihr selber, sag doch mal zwei, drei Wörter zu dir und zu deiner Geschichte sozusagen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Michael Feld. Ich bin 53 Jahre alt, von Haus aus Allgemeinarzt, Schlafmediziner und Somnologe. Ich habe eine Privatpraxis in Frechen in der Nähe von Köln und wir machen also 70% Schlafmedizin, kümmern uns halt um alle Schlafstörungen, Schnarchen, Schlafapnoe, machen mobile Schlafmessungen mit Hirnströmen und allem. Und das ist unser Schwerpunkt.
Ja, total, total spannend. So sind wir ja auch am Ende des Tages zusammengekommen über unsere gemeinsame ärztliche Tätigkeit oder Praxistätigkeiten, weil wir ja zunehmend in unserer Praxis, und das siehst du in deiner Beratungsleistung, Corinna, auch, immer mehr Leute haben, die erschöpft sind und die unter Schlafstörungen leiden. Und irgendwie ist das Thema gerade überall präsent. Und jetzt lass uns doch mal anfangen, Michael, was hat denn jetzt eigentlich Schlaf mit Erschöpfung zu tun? Also eigentlich ist es so offensichtlich, aber was hat es eigentlich zusammen? Wie hängt es zusammen?
Es ist interessant, es gibt eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin und die hieß früher nur nicht erholsamer Schlaf. Also das heißt, die Tagesauswirkungen, nämlich Erschöpfung, Müdigkeit, stehen oft im Fokus der Probleme der Leute. Das eine sind die, die sich beklagen, dass sie nachts nicht schlafen können. Aber die anderen, und das sind fast genauso viele oder wenn nicht mehr, beklagen sozusagen diese Tagesmüdigkeit. Und da ist sozusagen eine ganz große Schnittstelle eben zwischen Erschöpfung, Fatigue und eben gestörtem Schlaf. Und Ruth und ich und auch Corinna, wir sind ja sozusagen jetzt in enger Kooperation, eben weil die Vermengung, die Komorbidität zwischen eben Chronic Fatigue oder Erschöpfungssyndromen und Schlafstörungen enorm groß ist.
Also das heißt, ja, man muss nicht per se eine Schlafstörung bemerken, ne, sondern es kann sich eben auch schlussendlich in einer Müdigkeit am Tage äußern. Und was mir in der Praxis aufgefallen ist, die Story erzähle ich wirklich auf jedem Vortrag, auf jedem Kongress, ist die Tatsache, dass wenn man Leute fragt, wie schläfst du eigentlich, sagen die als erstes so als Reflex mal gut. So, und dann frage ich, ne, was heißt denn gut? Ist gut einschlafen, ist gut durchschlafen und springst du morgens wie ein junges Reh aus dem Bett und fühlst dich erholt. Und bei irgendwas davon sagen die dann, ach nee, doch nicht.
Das ist genau so. Und wir haben ja zum Beispiel das Phänomen, es gibt so zwei große Gruppen beim Schlafstörungen. Ja? Das eine sind Ein- und Durchschlafstörungen, da wissen die Leute, da stimmt was nicht. Entweder sie kommen nicht runter und brauchen ewig, bis sie einpennen, und die anderen können noch gut einschlafen, werden aber ständig wach. Und manche haben auch beides. Und dann gibt es aber die andere große Gruppe der körperlichen Schlafstörungen. Das sind die, die sagen, also im Rheinland, ich kann immer schlafen. Die haben aber einen total unerholsamen Schlaf. Das sind die, wo du eben sagtest, Ruth, ja, ich schlafe gut. Der ist aber total platt schon morgens. Oder der weiß gar nicht, dass er platt ist. Und wenn wir die analysieren, dann sehen wir häufig, gerade bei denen, die nachts keine Luft kriegen, die sind so tagesmüde, dass die immer schlafen können. Und die denken, der Schlaf ist in Ordnung. Ja, das heißt, wir haben da wirklich, und die subjektive Wahrnehmung von meiner Schlafqualität kann manchmal total davon abweichen, was wir objektiv sehen. Wir haben einerseits bei Ein- und Durchschlafgestörten manchmal, dass die Stein- und Beinschulden, sie haben kein Auge zugemacht. Und wenn wir die dann messen, dann wird man sagen, also so schlecht ist gar nicht. Da springt er dir schon ins Gesicht. Und bei den anderen ist es so, ja, ich sag mal so, ab meinem lebensbejahenden Bautyp, so Mann ab 40, Frau ab 50, hast du ganz viele schlafbezogene Atemstörungen. Und da wird immer gesagt, nee, mit dem Schlaf habe ich kein Problem, aber die sind halt krachenmüde, weil die nachts keine Luft kriegen.
Ich finde es, was halt auch total wichtig ist, weil wir ja gesagt haben, wir kommen über diesen Engel, über diese Ecke Chronic Fatigue in das Thema, dass wenn man jemanden, der sagt, ich bin dauernd müde, nach seinem Schlaf fragt und sagt, okay, möglicherweise könnte es ja am Schlaf liegen, dann ist es häufig so schon fast beleidigend, dass die Leute das Gefühl haben, ja, so ein Blödsinn, natürlich habe ich an den Schlaf gedacht. Und ich muss dann immer dran denken, ich habe ja ursprünglich mal BWL studiert und da hatten wir eine Dozentin, die hat irgendwie den Projektor nicht anbekommen und funktionierte nicht. Und dann kam halt so ein Professor vorbei, ne, und sah, wie sie so im Stress war und kommt rein und guckt sie an und sagt, da ist der Stecker drin. Und dann wurde die so wütend und sagt, natürlich ist der Stecker drin. Total unverschämt, dass sie jetzt glauben, dass ich den Stecker nicht reingesteckt habe. Nein, natürlich war der Stecker nicht drin. So, und genauso ist es, man muss halt immer so ein bisschen an, das ist es total naheliegend. Und auch, was du gesagt hast, auch wenn man das Gefühl hat, der Schlaf ist eigentlich okay, heißt es halt nicht, dass der Schlaf wirklich voll erholsam ist. Ne? Und wenn solche Sachen wie Atemnot dazukommen in der Nacht, ne, was ganz weit verbreitet ist und man über Nacht quasi mehrfach das Gefühl hat, man würde ersticken, dann ist es ganz logisch, dass der Körper nachts nicht in die tiefe Regeneration kommt.
Das ist interessant, was du sagst, dass wenn man die Leute quasi, wenn die jetzt mit Fatigue und so kommen und man, dann scheint ihnen das zu profan. Ja, ja, wie? Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, in jeder Hausarztpraxis in Deutschland werden bestimmte Dinge routinemäßig gecheckt. Ja, da wird irgendwie wenigstens ein bisschen Blut abgenommen, wenigstens am Zucker geguckt, dann Pipi und ein EKG. Aber keine Sau guckt in der Regel nach diesen 7 bis 8 Stunden Batterieaufladephase des modernen Menschen. Es ist uns vom lieben Gott sozusagen der Nachtschlaf als die Haupterholungsphase geschenkt worden. Bei den Mäusen, den Eulen und den Katzen ist es anders. Das sind nachtaktive Tiere, die pennen tagsüber, weil die nachts mehr Beute finden. Aber der Mensch ist ein Tagjäger, weil wir hauptsächlich mit den Augen uns nach Nahrung orientieren. Und da hat der liebe Gott gesagt, also wenn du eh nachts nichts siehst, ist für dich Mensch doch besser, wenn du nachts dich erholst. Spannend ist, dass zum Beispiel das Melatonin, unser Schlafhormon, auch bei nachtaktiven Tieren nachts hoch ist. Das heißt, es ist eigentlich kein Schlafhormon, es ist ein Dunkelheitshormon. Ja? Nämlich die Maus, die nachts jagt, hat auch einen Melatoninspiegel hoch. Das ist Dunkelheit in chemischer Form, weil die Leber zum Beispiel, die hat ja keine Augen, die kann nicht durch die Haut rausgucken, also muss irgendeine Substanz der Leberzelle sagen, Hase, jetzt ist draußen dunkel und Nacht, mach mal das, was du dann am besten kannst. Und das ist Regeneration und Reparatur geschädigter Zellmembranen. Und wenn ich jetzt nicht penne oder schlecht schlafe oder nachts keine Luft kriege, dann kann das eben jedes Organsystem in Mitleidenschaft ziehen. Und es gibt 2 Organsysteme, die besonders empfindlich reagieren auf gestörten Schlaf, und das sind das Gehirn und das Immunsystem. Ein Muskel, ein Bizeps, könnte theoretisch auch mit 4 bis 5 Stunden Schlaf oder auch nur mit Liegen auskommen. Also wenn wir 3 jetzt morgen Bizeps-Training machen und würden eine Nacht durchmachen, dann wäre das zwar nicht so toll, aber es wird funktionieren. Das funktioniert nicht. Das braucht das, was wir Schlaf nennen, Bewusstseinsverlust, die Jalousie geht runter, damit das Gehirn einmal sich mit sich selber beschäftigen kann, weil das so einen hohen Stoffwechsel hat. Und beim Immunsystem ist das das Gleiche. Und deswegen ist es für das Fatigue und die Erschöpfung so immens bedeutsam mit dem Schlaf, weil gerade diese beiden Organsysteme, Gehirn und Immunsystem, am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wollen wir uns mal mit den einzelnen Schlafphasen noch mal ganz kurz beschäftigen? Also was gibt es denn da eigentlich für Phasen, die wichtig sind, was passiert denn in den einzelnen Phasen? Und was ich auch total gerne noch ansprechen würde später, ist das sogenannte glymphatische System, also diesen eigenen Stoffwechsel oder Lymphfluss des Gehirns, auch ein super spannendes Thema. Aber vielleicht kriegen wir das heute noch irgendwie so in Gänze unter.
Also wenn wir 3 jetzt einschlafen würden, egal ob das um 11 ist oder um 1, dann läuft der Schlaf nicht linear ab, also immer gleich, sondern er läuft in Wellen und Zyklen ab. Und zwar durchlaufen wir immer verschiedene Schlaftiefen. Das wechselt immer von Leichtschlaf auf Tiefschlaf und dann wird er wieder leichter und kommt die erste Traum- oder REM-Schlafphase, da wo die Augen so zucken. Und von diesen Zyklen machen wir in der Regel 4 bis 5 pro Nacht alle durch. Und in der ersten Nachthälfte holt sich der Körper mehr von dem, was wir Tiefschlaf nennen. Da ist das Gehirn ziemlich stark abgeschottet gegenüber der Außenwelt. Also wenn in den ersten 2-3 Stunden nach dem Einschlafen irgendwo draußen Krach ist oder die Blase drückt oder der Partner schnarcht, kriegst du das nicht so schnell mit wie in der zweiten Nachthälfte, wo der Schlaf physiologisch schon leichter wird, weil früher ging da langsam die Sonne auf, da war die Gefahr, dass der Fressfeind dich eher findet. Also war es evolutionär sinnvoll, dass du langsam nicht mehr so tief schläfst. Ja? Und so haben wir eben verschiedene Schlafphasen, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, die sozusagen 4-5 Mal pro Nacht durchsurft werden. Ja? Und im Grunde ist es ein bisschen von dem Chronotyp abhängig, wann ist denn meine optimale Uhrzeit? Also ein Frühtyp geht halt um 10 ins Bett, steht um 6 auf, Ruth geht vielleicht um 2 ins Bett und steht um 11 auf.
Nee, oder total, ich bin total früh. Ich bin ein krasser Frühtyp. Ich habe meinen Chronotypen messen lassen und ich bin wirklich ganz früh. Also ich gehe lieber um 21 Uhr schlafen, was ich nicht schaffe, und stehe um 5 Uhr auf.
Ich habe es nicht messen lassen, aber ich habe witzigerweise, also keine Ahnung, ich habe mal mit, weiß ich nicht, 12 oder 13 festgestellt, dass wenn ich ist wirklich lustig, wenn ich um 22.38 Uhr das Licht ausmache, dann das ist wirklich der Witz, frag mich nicht, das habe ich irgendwann und das ist wirklich, geil. Wenn ich mich nicht dran halte.
Genau weiß, ja.
Ja. Genau, also ich weiß es auf die Minute, dann schlafe ich am besten. Leider ist das, also dann, wenn man älter wird, merkt man einfach, dass natürlich die Regulation nicht mehr so gut stattfindet. Dann haben wir alle Stress, dann ist die Entzündung hoch und dann merkt man, dass das alles nicht mehr so optimal funktioniert. Aber wenn ich mich dran halte, ich habe ja 3 Kinder, wenn ich mich an die Regel gehalten habe, dann habe ich wunderbar geschlafen. Dann kann ich auch wieder einschlafen, wenn die Kinder nachts wach werden. Aber wenn ich mich nicht dran halte, wie im Moment, dann ist Schlafen-Thema.
Weißt du, Michael, ganz kurz mal zu einem Mythos. Vielleicht kannst du mir den beantworten und auflösen. Ich habe irgendwann mal wo gelesen, dass es total entscheidend ist, die Zeit vor Mitternacht zu schlafen. Stimmt das?
Das gilt eben nur für die Frühtypen, ja. Das ist wirklich vom Chronotyp abhängig. Das hat die Oma ja früher immer gesagt, ne? Früh zu Bett, früh wieder auf, gibt gesunden Lebenslauf. Wenn ich ein Frühtyp bin, stimmt das. Und für den Spättypen stimmt es letztlich nicht. Statistisch gesehen sind die meisten Menschen leichte Frühtypen, also 70-80%. Und der Vorteil ist, dass die Natur uns eine gewisse Adaptationsbreite in den Chronotyp gelegt hat. Alles, was 1-2 Stunden maximal nach vorn oder hinten schwankt, ist im Prinzip langfristig tolerabel. Das ist deshalb gemacht worden, weil das Sozialleben, guck mal, 3 Kinder, da bist du, wenn du dich nur um dich kümmern müsstest, könntest du 22-38 ja machen. Aber wir leben in sozialen Gefügen und deswegen ist Schlaf eben auch immer ein soziales Thema, wo dein eigener Chronotyp eingepasst wird in die soziale Gruppe. Was halt nicht gut funktioniert, ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, bist ein Frühtyp und wirst halt durch deinen Partner gezwungen, erst um 2 in die Puffe zu kommen. Das ist doof. Oder wenn Leute Nachtschicht machen müssen, die dafür überhaupt nicht geeignet sind. Wir wissen, dass die dann halt viel schneller, häufiger krank werden. Ansonsten gibt es aber bestimmte Schwankungen, damit du dich einpasst. Weil das, was wir heute, so wie wir den Schlaf heute als normal empfinden, dass wir mit 1 oder 2 Leuten oder vielleicht noch ein Kind irgendwo reingepackt oder der Hund in einem sicheren Haus oder Wohnung mit einer Betondecke, das war über 10.000 Jahre ja gar nicht gegeben. Da schlief man in der Gruppe ums Feuer, da war immer 1 oder 2 Leute wach. Oder auch noch vor der Industrialisierung in Europa haben die Leute sich mit 10 Leuten das Schlafzimmer geteilt, in Schichten geschlafen. Es hat ja gar keinen Platz. Sodass Schlaf eine biologische Variablen hat, aber immer auch soziale.
Also auch wenn ich jetzt sage, ich weiß, wann ich ideal einschlafe, finde ich, ist es trotzdem immer wichtig, dass man das Thema nicht zu sehr als Stressor auch sieht. Also weil mir ist das schon bewusst, ich habe eine ideale Zeit, aber wenn ich sie nicht einhalte, dann gibt es einen Bereich, wo ich gut damit zurechtkomme. Wenn es aus der Grenze rausfällt, dann merke ich, leide ich irgendwann darunter. Und das ist einfach, weil ganz viele empfinden das dann, wenn man das Thema Schlaf dann thematisiert, dann als zusätzliche Pflicht und wenn es nicht optimal läuft und ich dann nicht jede Nacht meine genau 8 Stunden, dann haben die das Gefühl, sie können nie gesund werden. Und der Körper hat schon eine gewisse Flexibilität, aber in dem Moment, wo er eben die nicht mehr hat und ich merke, ich kann die Leistung nicht abrufen oder mir geht es lang nicht gut, ist eben das Thema Schlaf ein wichtiges Thema, was man ins Zentrum rücken sollte, weil es ja durch die Verschlechterung im Gesundheitszustand sich auch wieder verschlechtert. Da gibt es ja auch quasi, das ist ja quasi wieder so ein Feedback-Loop. Ne? Wenn ich gesund bin, kann ich besser schlafen. Wenn ich nicht gesund bin, viel Entzündung habe, dann sinkt, wir haben da, glaube ich, ein paar Mal schon drüber gesprochen, hier über unseren geliebten Kynureninpfad, dann kann ich nicht mehr so gut schlafen, biochemisch schon alleine. Und dementsprechend ist natürlich ein Riesenhebel darin, das zu regulieren, aber nicht als Stressor. mit aufzubauen.
Der Punkt ist, dass wenn Leute mit chronischen Ein- und Durchschlafstörungen neigen, natürlich dazu, eine unheimliche Beachtung dem Thema beizumessen. Beachtung schafft Verstärkung und der Schlaf reagiert noch schlechter, wenn du Druck drauf legst. Das unterscheidet ihn ein bisschen von Ernährung und Bewegung. Ja, man kann sich zur Not, auch wenn es schwer ist, zwingen, am Tag mal weniger zu essen, oder nur den Schlaf kannst du nicht erzwingen. Wenn dann zu viel Gesumse um den Schlaf gemacht wird, ne, dann wird es wieder kontraproduktiv. Deswegen ist so eine Mischung ganz gut, ne, dass man da jetzt nicht zu viel, aber er ist halt nun mal bedeutsam, alleine quantitativ, wenn man überlegt, dass das 7 bis 8 Stunden sind, das ist ein enormer Block auf 24 Stunden gesehen. Ne?
Ich wollte noch kurz was sagen, bevor du fragst, weil mir ist tatsächlich noch was Spannendes aufgefallen, weil du das vorhin auch erwähnt hast, dass so viele Leute sagen, sie schlafen schlecht und wenn man es misst, dann haben sie doch geschlafen. Ne? Es gibt ja wirklich viele, die sagen, ich mache kein Auge zu und habe trotzdem geschlafen. Und ich habe das auch, es gibt nämlich ein tolles Buch, ich habe es mir jetzt nur nicht rausgeholt, ein neues Buch über Schlaf, da wurde das auch erläutert. Und ich habe im Moment die Situation, dass mein Partner lieber früher ins Bett geht als ich. Und wir dann immer noch einen Film zusammen angucken im Bett. Und das Problem ist, wenn man mich aber hinlegt, dann schlafe ich auch. Und ich würde so gerne mit ihm diesen Film angucken. Wirklich total gerne, weil ich finde es eigentlich cool, mal einen Film zu gucken. Aber ich schlafe ein. Und der Witz ist, ich kann die Augen offen halten und ich denke mir immer, ich bin wach, ich gucke noch. Und ich bin von einer Sekunde auf die andere weg. Und ich könnte danach schwören, habe auch nicht geschlafen. Ne? Und das ist wirklich auch für die Leute, die halt wirklich das Gefühl haben, sie schlafen überhaupt nicht. Für mich war das in dem Buch total spannend, auch so ein bisschen erleichternd, ne? Weil man ja das Gefühl hat, ich kann nicht genesen, wenn ich nicht schlafe. Aber die Frage ist wirklich, auch wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe nicht, schlafe ich überhaupt nicht oder schlafe ich einfach nur schlecht?
Ja, und was mir aufgefallen ist in der Praxis, und ich komme nochmal zu diesen Früh- und zu diesen Spättypen zurück, weil das ja auch wieder was ist, was uns ja gesellschaftlich vorgegeben wird. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, wie alles so läuft. Also Schule beginnt um 8, da sollen alle fit sein und da müssen sie beginnen und leistungsstark und so weiter. Dann mag das für einen ganz großen Teil von Menschen okay sein irgendwie, wenn die dann geschafft haben, ihre 7, 8 Stunden in der Nacht zu schlafen, früh aufzustehen, zur Schule zu gehen. Aber die Leute, die diese Spättypen sind, die haben permanent ihr ganzes Leben lang einen totalen Nachteil, weil eigentlich ist deren Ablauf über den Tag ganz anders. Die würden spät ins Bett gehen, die merken auch, ne, abends werden sie fit, da wollen sie was machen, da sind sie richtig produktiv, kommen erst, weiß ich nicht, um 2 in die Pofe, dann stehen die morgens aber um 6 Uhr auf, weil die Familie das so will oder das so muss oder die Kinder oder die Schule oder was auch immer. Das heißt, die haben jahrelang vielleicht, weil sie abends gar nicht früh ins Bett gekommen sind, ein Schlafdefizit. Und ich habe jetzt mehrere Patienten gesehen und mein Mann ist tatsächlich auch einer von denen, das darf ich jetzt hier einfach mal so sagen, der ist so ein totaler Spättyp. Das heißt, meine Schlafenszeit und seine Schlafenszeit passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und der hat ja als Jugendlicher eine Autoimmunerkrankung entwickelt und aus meiner Sicht deshalb, weil er immer so ganz unphysiologisch gegen seinen Alltag und seinen Rhythmus gelebt hat. Und ich habe jetzt darauf geachtet, bei etlichen von meinen Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen habe ich das abgefragt. Was sind Sie denn? Was glauben Sie, was Sie sind? Sind Sie ein Spättyp? Sind Sie ein Frühtyp? Wann gehen Sie eigentlich ins Bett? Wie würden Sie es machen, wenn Sie könnten? Und interessant ist, dass es da eine Korrelation in meinem Patientenklientel gab zwischen eigentlich das Gefühl von Spättyp und die Entwicklung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
Das ist sehr interessant. Wir wissen aus Studien an Schichtarbeitern, dass der Reizdarm und die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Schichtarbeitern eine der häufigsten Zunahmen haben, wenn das Leute sind, die nachts arbeiten, obwohl sie eigentlich nichts arbeiten dürften. Das Darmnervensystem reagiert sehr empfindlich auf Störungen des Chronorhythmus. Es gibt auch andere Organsysteme, die reagieren. Aber wenn ich eine Erkrankung, solange ich ja gesund bin, ist es im Grunde egal, was du machst. Da kannst du den Fernseher im Schlafzimmer haben, da kräht da kein Haar nach. In dem Moment, wo ich was habe, wird es interessant, nach dem Schlaf zu schauen. Und dann wiederum gibt es tatsächlich bestimmte Erkrankungen, die ganz besonders sensibel auf solche Chronodysfunktionen reagieren. Da ist tatsächlich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen spielen eine enorme Rolle. Es gibt ganz spannende Studien, der hieß Gunter Hildebrand, Uni Marburg, und der hat so Rhythmusforschung an Organen gemacht. Und man kann nachweisen, dass die Peristaltik des Darms sich im Tiefschlaf wie ganzzahlige Vielfache in der Musik zueinander verhält. Also man hat gemessen, dass der Darm 4 Kontraktionen pro Minute, der Magen 4 Kontraktionen pro Minute macht, der Zwölffingerdarm witzigerweise 12 und der Dickdarm 8. Aber es ist nicht 7,5 und 4, sondern es ist wie in der Musik, dass das zueinander passt. Das ist wie eine Reharmonisierung. Und das findet nur im Schlaf statt. Wir können zum Beispiel auch an unseren Polysomnographien sehen, dass sich in bestimmten Schlafphasen das EKG und die Hirnwellen ganz rhythmisch miteinander verhalten. Also wenn ich zum Beispiel Tiefschlaf habe, dann habe ich ungefähr 1 Herz Hirnwellen und das sind ungefähr wie 60 Puls. Und wenn ich jetzt total desynchronisiert lebe, dann kommt diese Magen-Darm-Rhythmik durcheinander. Und da gibt es Studien aus der Neurogastroenterologie, die genau das untermauern. Das ist sehr spannend, dass man bei diesen Patienten den Chronotyp bestimmt. Das kann man über Fragebögen machen, das kann man aber auch. Es gibt inzwischen sogar einen Test über die Haarprobe.
Das habe ich gemacht.
Das würde ich immer bei diesen Patienten machen, weil das Darmnervensystem hochsensibel darauf reagiert. Sehr spannend. Mhm.
Und witzigerweise kann ich auch noch was dazu, also der Daniel und ich, wir haben jetzt auch kürzlich mal ein Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben, also die ganzen SIBO-Kunden, die wir haben, machen wir nicht mehr ohne Vagustraining, ne? Weil wir auch gemerkt haben, dass du kannst an dem Darm rummachen, so viel du willst, und die können so viel verändern, wie sie wollen, aber die sind so vagal dysreguliert, dass es einfach nie, die werden mal ein bisschen besser und dann werden sie wieder total schlecht. Und dementsprechend ist es total spannend, auch hier wieder so die Symbiose zu sehen aus den einzelnen Bereichen und wie viel Macht eigentlich dahinter steckt, wenn wir solche Dinge gemeinsam machen, ne? Dass man unterschiedliche Experten und Fachleute zusammensetzt, die dann halt ihren Teil dazugeben, weil ich werde nie, also wir machen auch Schlaf, ne? Aber das ist einfach begrenzt. Also die Tiefe, in die man dann einsteigen kann.
Ja, das wäre jetzt auch gemein, wenn ich nach 20 Jahren in dem Thema nicht mehr wüsste, ja. Oder umgekehrt auch, ja. Ich meine, das ist ja, die Schlafmedizin hat einen, ist so ein bisschen wie Nuklearmedizin oder Radiologie. Sie hat zwar ihre eigenen genuinen Krankheitsbilder, Schlafapnoe und so weiter, aber sie ist eigentlich ein sehr schönes Dienstleistungsfach für alle anderen. Man hätte eigentlich vor 10 Jahren einen eigenen Facharzt machen müssen, weil wir im Grunde für jedes Fachgebiet eine Dienstleistung liefern können, für die Kardiologie, für die Gastroenterologie, für die Gynäkologie. Das heißt, wir können sozusagen diese Hauptregenerationserholungsphänomene jedem Fachgebiet eigentlich hilfemäßig zur Verfügung stellen und gucken, was ist da los.
Naja, und am Ende des Tages, wir haben Rest and Digest, also im parasympathischen Anteil, also im beruhigenden Nervensystem, das ist der Vagusnerv, unser 10. Hirnnerv, der ja für die Entspannung zuständig ist, ist für Rest and Digest, also für Schlafen und Verdauen zuständig. Und das ist ja nicht ohne Grund auch so benannt worden. Und ich bin auch total davon überzeugt, also super spannend, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, Corinna, mit den SIBO-Patienten, weil wenn
Was ist denn SIBO?
Small Intestinal Overgrowth, so eine Dysbiose, genau.
Ja. Genau, und die haben ganz merkwürdig, also schwerwiegende Beschwerden, also sowas wie massiv aufgebläht nach dem Essen, Völlegefühl, Blähungen natürlich, aber auch Unverträglichkeiten noch und nöcher und können gar nichts mehr essen, und es zeichnet sich auch dadurch etwas aus. Es gibt in Deutschland Atemgastests mit Laktulose, auf Wasserstoff und Methan, die man da theoretisch machen kann. Ob die jetzt zuverlässig sind oder nicht, bleibt so ein bisschen dahingestellt. Aber eigentlich ist es ja auch eine klinische Diagnose, also das kriegt man schon relativ ganz gut raus. Aber genau wie du sagst, Corinna, wir sehen bei den ganzen Fatigue ME-CFS-Patienten oder auch Long-Covid-Patienten, dass die alle vegetativ fehlreguliert sind. Die haben eine massive Schlafstörung, die haben eine massive Regulationsstörung im vegetativen Nervensystem und die haben ein gestörtes Darmsystem, wie auch immer sich das äußert.
Weißt du, aber auch da, ich finde immer, das ist halt SIBO und auch die Chronic Fatigue, das ist halt es ist nicht ein Endpunkt, aber es ist halt schon eine sehr weit fortgeschrittene Dysregulation. Und das darf man immer nicht vergessen. Also, weil wir haben ja gerade gesagt, SIBO sitzt ganz unten. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier im Magen oder im Darm, sondern es ist eine Dysregulation, die ganz weit unten im Verdauungstrakt stattfindet. Und bis es da am Dysregulieren ist, da ist vorher schon ganz viel schiefgelaufen. Ne? Da sind ganz viele Dinge, die davor schiefgelaufen sind, über längere Zeit. Zeit, sodass sich dann sowas entwickelt. Und genauso ist es eben bei den Chronic Fatigue-Leuten. Da sind viele Dinge über längere Zeit schiefgelaufen, die man noch hat ignorieren können. Die waren noch nicht so schlimm. Das war alles tolerierbar und man hat noch irgendwie eine Balance gehalten. Und dann ist es an irgendetwas eskaliert. Und dann muss man tatsächlich einfach gesamthaft aufräumen. Und beim gesamthaften Aufräumen ist eben das Thema Parasympathikus riesengroß und aber auch das Thema Schlaf, weil wenn wir wissen, dass wir über die Nacht regenerieren, dann müssen wir die Möglichkeit geben, dass regeneriert werden können, sonst kann das nicht funktionieren.
Wir machen ja jetzt sehr viel Kooperation eben mit diesen Schlafanalysen bei euren Patienten in der Praxis und wir sehen natürlich ganz oft, dass also kaum Tiefschlaf ist, der Traumschlaf ist gestört. Jetzt ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ja? Macht das Chronic Fatigue die Schlafstörung? Es ist im Grunde wurscht, weil es immer beides ist. Und deswegen kann man auch, und deswegen ist es sinnvoll, eigentlich von beiden Seiten her heranzugehen. Einerseits macht es Sinn, direkt den Schlaf zu versuchen zu verbessern, um diese automatische Regeneration der Systeme zu fördern. Andererseits macht es auch Sinn, Therapien am Tag zu machen, die dann den Schlaf wieder bessern. Ja, deswegen sind diese Kooperationen so wichtig, weil es oft nicht ausreicht, nur von der Tagseite herzukommen oder von der Nachtseite, sondern wir müssen von beidem.
Auf jeden Fall. Wollen wir mal nochmal das Thema aufgreifen? Also was stört denn den Schlaf eigentlich? Also was sind so äußere Einflussfaktoren? Ich denke da so an Schlafhygiene. Also was können wir machen, um unseren Schlaf positiv zu beeinflussen? Fände ich jetzt auch nochmal spannend, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal so ein bisschen was an die Hand kriegen. Was kann man denn da so machen? Damit das auch ein bisschen Mehrwert hat am Ende des Tages.
Noch mehr Mehrwert. Also es gibt ein paar Eckdaten, die scheinen profan. Das Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl. Dunkel, weil helles Licht stört die Melatoninproduktion. Ja, es gibt bestimmte Tastkörperchen auf der Netzhaut, die reagieren sofort auf helles Licht. Und wenn du nachts beim Pipi machen Vollbeleuchtung machst, zack, ist Melatonin weg. Das stört jetzt nicht jeden, aber viele. So, dunkel. Leise, warum? Krach stört auch den Schlaf. Ab ungefähr 40 Dezibel haben wir gemessen, gibt es Arousals. Also bis unter 40 Dezibel kriegen die meisten das noch halbwegs gewuppt. Und deswegen ist Schnarchen ab 40 Dezibel immer der Killer für den Partner. Ja? Und es sollte kühl sein, weil Einschlafen und auch Durchschlafen fast nur funktioniert, wenn unsere Körperkerntemperatur chronobiologisch ein bisschen runtergeht. Ab 20 Uhr fängt unsere Körperkerntemperatur langsam an, bis zur Nachtmitte hin und 0,5 bis 1,5 Grad je nach Person abzusinken. Und nur auf diesem absteigenden Schenkel der Temperaturkurve können wir schlafen. Und wenn das Schlafzimmer zu heiß ist, das kennen wir ja jetzt aus diesen ganzen heißen Sommernächten, da pennst du nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass das Schlafzimmer möglichst gekühlt wird, muss jetzt nicht da ein Eisding sein, ja, aber ich sag mal sowas um die 18, 22 Grad und wenn halt vorher einmal gut durchlüften oder zur Not irgendwie, weil wenn es zu warm ist, kannst du nicht pennen. Und das hat sich der Körper auch von der Erde abgeguckt. Tagsüber scheint die Sonne, da ist meist was wärmer, selbst wenn sie nicht scheint und nachts wird es kühler. Und so macht es der Körper auch, weil er sich die Rhythmen abgeguckt hat. Also die drei Dinge. Dann gibt es noch einen Trick. Normalerweise braucht der Körper ungefähr eine Stunde von der letzten richtigen Aktivität, um sich langsam auf den Schlaf vorzubereiten, damit der Cooldown, damit der Leute runterkommt, damit er sich. Deswegen sollte man eigentlich in der letzten Stunde vom Heierbett nichts Anstrengendes mehr machen. Nicht zu fett essen, kein zu anstrengender Sport, auch nicht mehr zu stark Sauna, soll man alles spät Nachmittag machen. Auch der Streit mit dem Partner. Am besten nachmittags, dass du nochmal Zeit hast, runterzukühlen.
Ja, das kann man immer
das
so
gut planen. Es sind jetzt halt ein paar Allgemeinplätze, ja. Und dann gibt es eben, dann wird es eben spezifischer, dann ist die Frage, soll ich wirklich noch bis kurz vorm Einschlafen im Handy daddeln? Die Bildschirme emittieren vermehrt blauwelliges Licht, was die Sensiblen eben stört. Wenn ich schlafe wie ein Bär, dann macht mir das nichts. Aber sobald ich eine Schlafstörung habe oder mein Schlaf empfindlich ist, eine halbe Stunde vor Heierbett nichts mehr, kein Fernseher, kein Handy, kein nix. Und wenn du aufstehst, gedimmtes Licht nachts, Und wenn du länger nachts als 10 bis 15 Minuten wach liegst, geh in ein anderes Zimmer, damit dieses Bett nicht zum Ort des Terrors und der Grübelei wird. Ja? Lieber raus, warten, bis der nächste tote Punkt ist, wieder rein und gucken, dass die externen Störenfriede möglichst verbannt werden. Ja? Hast du einen schnarchenden Partner, schick ihn zu uns, wir machen ihm das Schnarchen weg oder verbann ihn auf den Speicher, aber guck jedes Jahr mal wieder, ob er noch lebt.
Ob er noch schnarcht. Ja, also ich verstehe das gar nicht, dass Leute sich das wirklich voll krass antun, dass neben so jemandem zu schlafen, der so schlimm schnarcht, dass man selber halt jedes Mal davon wieder aufwacht. Ja? Also das käme für mich jetzt nicht in Frage. Dann nehmen wir aber auch weiter.
Ja. Aber auch das ist ja wieder so ein Punkt. Ne? Das ist genau wie das, also finde ich immer, dass man quasi ja auch als Ehepaar keine getrennten Schlafzimmer haben darf, weil dann immer unterstellt wird, irgendwas läuft in der Beziehung falsch. Aber ich finde, also wenn man ehrlich miteinander ist und sagt, ich schlafe einfach besser alleine, dann läuft doch ganz viel gut in der Beziehung, wenn man dann eine Lösung finden kann, in der beide schlafen können, wie sie es brauchen. Und deshalb tut mir das immer total leid, wenn das so vilifiziert wird, dass einer sagt, weißt du, und es ist ja auch nicht schlimm, wenn der eine schnarcht. Also natürlich ist es schlimm, weil das nicht gesund ist, so stark zu schnarchen. Aber wenn der eine schnarcht, dann ist es doch viel besser zu sagen, weißt du was, ich kann da einfach nicht schlafen, lass uns doch irgendwie
wir sehen
einfach
in den Endräumen schlafen. Häufig kommen die ja tatsächlich als Paare in die Praxis, eben weil sie fürchtet, dass er es gar nicht so dramatisch beschreibt, wie sie es erlebt. Aber es ist inzwischen auch, also zumindest bei den höheren Semestern, die schon lang zusammen sind, ist es inzwischen en vogue fast, dass die getrennte Schlafzimmer haben. Das wird dann aber auch teilweise für ihn wieder zum Problem, wenn halt keiner mehr auf ihn achtet. Ja, wir haben viele ältere Männer, die mit Verdacht auf Demenz gebracht werden. Der hat aber keine Demenz, der hat aber seit 15 Jahren, hat er einfach, kriegt er nachts keine Luft mehr, der arme Papa. Sie hat schon die Konten übernommen. Und deswegen ist es schon wichtig, ab und zu nach Hasi zu gucken. Und die Mädchen, die kommen so nach den Wechseljahren, ziehen die nach, weil wenn die weiblichen Geschlechtshormone runtergehen, die sind ja, erstmal sind die entspannungsfördernd, vagusfördernd und die führen auch zu einer erhöhten oder besseren Anspannung im Rachengewebe. Und wenn die runtergehen, dann schnarchen die Mädchen auch. Aber wie gesagt, das ist oft so. Also ich habe so das Gefühl, dass über die Jahre diese, dass es doch mehr sein darf, dass man die Schlafzimmer auch trennt, ja, dass das nicht mehr so schlimm ist.
Ich glaube auch, dass es, also ich zumindest könnte man es ja mal versuchen anzusprechen, aber wir sehen ja das Gleiche, wenn wir, das ist ja mal ganz interessant, man befindet sich ja in so einem sozialen Gefüge, wenn wir jetzt daherkommen, Corinna und ich machen das ja mal besonders gerne, den Leuten zu sagen, wir müssen jetzt mal was an der Ernährung tun und mal an der Trinkmenge und wir müssen jetzt mal was an der Bewegung tun und so weiter. Und die kommen dann motiviert aus unseren Gesprächen und versuchen dann in ihrem sozialen Gefüge die Ernährung umzustellen, dann gerät man auch wirklich da an Grenzen, weil man ja etwas Gewohntes verlässt. Und immer wenn man die Komfortzone verlässt, ist das unbequem und sorgt für möglicherweise Abwehr, wenn man da nicht so bewusst mit umgeht. Ne? Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man quasi das zum Kinde bringt. Aber lass uns doch jetzt zum Schluss. Wie war das jetzt mit diesem lymphatischen System? Weil das Lymphsystem wird aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht immer total vernachlässigt und viel zu stark unterschätzt. Ja, da findet alles statt, der Stoffwechsel, die Entgiftung, da findet sozusagen das Ganze, der Abtransport von dem Müllstand, aber vor allen Dingen auch das Immunsystem findet da statt. Und ich glaube, das wird unterschätzt und das Gehirn hat ein eigenes.
Genau, also es ist erst vor ungefähr vor 10 Jahren entdeckt worden, dass das Gehirn hat keine richtigen Lymphbahnen. Also die Muskeln, überall im Körper gibt es Lymphbahnen, die sozusagen in der Wade zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bewege, dann gibt es eine Muskelpumpe und dann wird eben Lymphwasser sozusagen in Richtung Körper transportiert. Und im Gehirn, das hat keine Lymphbahn. Und jetzt kann man das Gehirn auch nicht gut Lymph trainieren. Also wenn ich mich jetzt stoße und habe ein Hämatom am Arm, dann kann man das so ein bisschen Lymph trainieren und wegmassieren. Das kannst du beim Gehirn schlecht, weil da nämlich die Schädelkapsel drum ist. Ne? Also wer eine Gehirnlymphdrainage erfindet, der ist weit vorne. So, jetzt musste die Natur sich aber was überlegen. Ausgerechnet das stoffwechselaktivste Organ, nämlich mein Gehirn, was den höchsten Metabolismus hat, mit Abstand, und was den meisten Hirnmüll produziert durch die Abfallstoffe, hat kann die nicht Lymph trainieren. Und jetzt hat man sich gefragt, wie macht die Natur das denn, dass die den Müll da trotzdem rauskriegt? Und das hat man erst vor ungefähr 10 Jahren entdeckt und das nennt sich glymphatische Pumpe. Und zwar passiert zu 90% nur im Schlaf, weil das kann das Gehirn nur im Schlaf, weil wenn wir jetzt wach sind, dann kann diese Pumpe nicht funktionieren. Das sind die sogenannten Gliazellen, die auch übrigens die Blut-Hirn-Schranke mitbilden, wo man früher immer dachte, ui, das ist bestimmt nur Kittgewebe und so. Und diese Gliazellen wirken wie eine Pumpe. Die schwellen im Schlaf an und ab und durch dieses, wie die Waden, wie die Muskelpumpe, pumpen die das verbrauchte Zellwasser um in die Ventrikel und dann ins Rückenmarkswasser, damit das abtransportiert wird. Und wenn ich jetzt schlecht schlafe und lange schlecht schlafe, habe ich ein Problem mit meiner Gehirnmüllabfuhr. Und deswegen findet gerade ganz viel Forschung statt, zum Thema Alzheimer zum Beispiel und neurodegenerative Erkrankungen. Wenn ich über Jahrzehnte lang schlecht oder zu wenig schlafe, dann kann es sein, dass sich zu viele Ablagerungen in der Rübe bilden. Und ich, also oder es gibt jetzt neu die Theorie, dass eben auch beim Chronic Fatigue sozusagen wir eventuell eine Störung der Blut-Hirn-Schranke haben, dass zu viel Müll, sag ich jetzt mal, am Tag durch in das Gehirn kommt. Und da das die gleichen Zellen sind, die auch diese Müllabfuhrpumpe bilden, die Glia, auch der Abtransport von schädlichen Substanzen nicht mehr funktioniert und deswegen diese Fatigue und Brain Fog entsteht. Das ist ein hochspannendes Thema.
Aber was macht man jetzt, um dieses lymphatische System positiv zu beeinflussen? Gibt es da irgendeine Idee? Was kann man machen? Gibt es irgendwas, was ich heute Abend jetzt ausprobieren muss, bevor ich jetzt gleich schlafen gehe?
Also das hört sich jetzt wirklich extrem profan an. Aber das Wichtigste, damit die wieder funktioniert, ist, dass du vernünftig tief schläfst. Es ist so, dass wenn wir zum Beispiel entdecken, dass jemand, ich sag mal, Restless Legs hat oder dass jemand wirklich Schlafapnoe hat oder dass jemand, dann ist es wichtig, diese Störenfriede zu beseitigen, damit, das ist wie mit dem Darm. Normalerweise macht er seine Peristaltik nachts von selber. Und die lymphatische Pumpe läuft normalerweise von selber. Das hat die Natur, die macht das schon von sich aus. Du musst ihr aber die Bedingungen optimieren, damit sie das überhaupt kann. Und wenn ich jetzt keine Luft kriege oder wenn ich mit den Beinen zucke wie Karl Egon oder neben mir einer die ganze Zeit Krach macht, dann kann ich nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann kann die Müllabfuhr nicht funktionieren. Ja? Und alles, was die Müllabfuhr direkt beeinträchtigt, wenn jetzt wirklich über chronische Entzündungen, Inflammation, Virusreaktivierung, wie ein Leaky Gut, nur ein Leaky Brain entsteht, dann müsste man ursächlich ja schauen, dass man tatsächlich auch versucht, medikamentös, wie schaffe ich denn das, hier Abdichtungen zu schaffen. Und das ist natürlich ein Hot Topic. Wer da was erfindet, der hat es geschafft.
Ja, sagen wir es mal so, wir haben schon ein paar Sachen erfunden.
Ja, also, ich wollte gerade sagen, ein paar Sachen.
Naja, sagen wir mal so, so eine Blut-Hirn-Schranke ist wie eine Darmbarriere aus Nährstoffen oder ist auf die Nährstoffversorgung angewiesen. Und wenn man jetzt nur da auch noch mal 3 Sekunden drauf verwendet, zu sagen, Omega-3-Fettsäuren werden super wichtig, Cholin als Baustein für die Membran wäre super wichtig, da sind B-Vitamine wichtig, da ist Magnesium wichtig, da ist Zink wichtig, da ist Selen wichtig. Da sind ja schon sehr viele Dinge, die man mal im Blut checken könnte, ob ich damit ausreichend versorgt bin. Und die Verbindungen zwischen den Zellen sind Eiweißbrücken. Ja, wenn ich nicht genug Eiweiß habe, wenn ich nicht genug Proteine habe. Ne? Also zumindest würde ich da so dran gehen, oder Corinna?
Auf jeden Fall. Also zumindest mal. Also Melatonin ist zum Beispiel auch wichtig. Ja, reguliert die ganze Sache. Eisenspiegel checken, Ferritin sollte ausreichend hoch sein. Ja.
Aber nicht aber 15, das ist in Deutschland ist ja 15 total okay.
Nein, das ist ein Witz. Also du musst mindestens 50 Milligramm pro Deziliter und bei den Schlafgestörten sagen wir sogar 80. Ja. Und aber das ist ein ganz heißes Thema, was auch sozusagen in der Spitzenforschung inzwischen sehr interessiert beäugt wird. Was passiert da eigentlich nachts? Und was gibt es für Methoden, um dort, weil ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die Schlafstörung zunehmen. Wir haben ja jetzt ein Heer mit diesem Chronic Fatigue, mit diesem hohen Leidensdruck, ja. Und die haben alle Schlafstörungen. Und wenn wir da ansetzen und da was verbessern können, dann haben wir schon eine Menge Gutes getan.
Ja, weil die haben halt, ne, die haben alle Schlafstörungen, die haben aber auch fast alle Probleme mit dem Darm, ne? Mhm. Die haben fast alle Probleme mit Histamin, ne? Das sind alles so Dinge, die irgendwie ständig zusammenhängen und wo man eigentlich, weil ich finde es immer so schade, klar sucht man medizinisch jetzt nach der Wunderpille, aber wenn man sich funktionell medizinisch mal anschaut, was denn die Basis ist, ne, dann sind es in der Regel bestimmte Nährstoffe, die ein Problem sind, die dann auch noch durch diese Voraussetzung, dass eben der Darm nicht ordentlich funktioniert, auch noch weniger da sind. Ne? Und so hat man wirklich, das ist wie so ein sich im Kreis drehende, so ein Hund, der die ganze Zeit seinen Schwanz jagt. Und im Endeffekt, ich finde es so, während die Medizin sucht nach der Wunderpille, würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir vielleicht den Hund stillstellen, dem mal das geben, was er braucht.
Sodass ja, vielleicht ist es aber ja gerade doch beides, also weil das macht ja eigentlich so eine Kooperation wie zwischen unseren Praxen so sexy. Also wir können zum Beispiel, wenn wir vom Schlaf kommen, dann gucken wir zunächst mal einfach nach ganz profanen Störungen. Ja, kriegt er Luft, zuckt er mit dem Bein Und wenn man so, dann haben wir sozusagen die Schuldigkeit fast schon getan und dann kommt ihr und macht das andere, ja. Mhm. Und du brauchst halt immer beides, weil du manchmal eben, wenn so sehr naheliegende Störungen da sind, wie keine Luft kriegen, dann ist das mit den Nährstoffen halt so eine Sache, ja. Und wenn ich natürlich jetzt eine total schlechte Nährstoffversorgung habe, ist das auch so. Und deswegen ist diese Interdisziplinarität eigentlich das A und O, weil du alleine oftmals diesen komplexen Störungsbildern nicht beikommst.
Das stimmt. Und das ist tatsächlich was, wo ich ganz häufig die Leute schicke, ne, um eben diese Schlafapnoe-Geschichten, dass man sowas einfach ausschließen kann oder bestätigen kann. Weil in ganz vielen Fällen ist es tatsächlich einfach da. Und ich finde es auch immer nett, wenn man dann mal die Paare da sitzen hat. Ist ja selten. Ich betreue ganz selten Leute, wo ich wirklich beide da habe. Aber ich frage immer, wie schläft er denn? Und hat er Aussetzer? Und ganz häufig, wenn man dann sagt, ja, schon ewig, der hat immer nachts Aussetzer. Ich denke immer, der ist gestorben. Ne? Und dementsprechend ist es total wichtig, dass man sowas anguckt.
Und wir sehen ja jetzt auch, wir haben eben auch eine Alternative zu diesen Schlafmasken. Die Masken brauchen wir häufig bei Leuten, die wirklich ganz viele Aussetzer haben. Aber wenn du so ein bisschen hast oder nur schnarchst, dann können wir mit solchen Unterkieferschienen wirklich auch schon was reißen. Und das ist für viele Leute dann auch nicht so abschreckend. Mhm. Ne? Und deswegen ist diese Kooperation, wie wir das machen, das ist schon Gold wert.
So, und am Ende des Tages, also wir kommen jetzt zum Ende, sagen wir ja wie immer, es ist wie immer, ne? Wir müssen über Ernährung sprechen, über Bewegung, wir müssen über Schlaf sprechen, über Nährstoffe. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir den Leuten sagen wollen, ihr seid selbst schuld an eurer Misere. Das wurde mir ja mal vorgeworfen. Da habe ich gesagt, wir müssen darüber reden, dass man gut versorgt ist, sich gut ernährt und so weiter, ja. Und dann wurde gesagt, ja nein, aber die Long-Covid-Patienten, die sind ja alle, die waren vorher topfit. Ja, und dann habe ich gesagt, sorry, aber jemand, der topfit vorher war, der erkrankt, wird nicht von einem Virus umgehauen. Da ist das fast übergelaufen. Davor war etwas durcheinander. Und wenn wir das Durcheinander nicht erwischen, dann werden wir es auch nicht behandeln können. So, und das sehen wir jetzt, sehen wir das ganz stark. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen und wir haben so viel Arbeit mit den Betroffenen, weil die sind schwerst betroffen. Das ist ein ganz bescheidenes Krankheitsbild, was man unter keinen Umständen jemanden wünscht. Und der Weg daraus ist schon möglich, aber der Aufwand ist extrem groß. Er ist enorm, er ist aufwendig, er ist anstrengend und man braucht Partner, mit denen man das zusammen macht. Ja, und das geht nicht so. Und es wird keine Wunderpille geben, die wird es nicht geben. Da muss man einfach mal ehrlich sein.
Ja, aber es gibt ja viele kleine Schritte, die zum Ziel führen und die man eben auch selber gehen kann. Und das ist ja das Große, dass man sie selber gehen kann. Und auch wenn es ein großer Aufwand ist, man kann selber was tun. Und alles, was man zum Positiven bewegt und verändert, ist in diesem ganzen Konglomerat an Zusammenhängen eben der Schritt in die richtige Richtung und das Zahnrädchen, ne, was quasi das Ergebnis in die andere Richtung drehen kann. Und das finde ich halt auch immer eine schöne Message eigentlich.
Auf jeden Fall. So, und wenn jemand von euch jetzt da draußen denkt, Mensch, der Alte, der stirbt jede Nacht, weil er so krasse Aussetzer hat oder so krass schnarcht. Also Dr. Feld, wir verlinken seine Praxis hier unter unserem Podcast natürlich. Da könnt ihr Kontakt aufnehmen. Corinna und mich findet man eh problemlos. Genau, und dann könnt ihr eure Fragen stellen oder Termine vereinbaren oder wie auch immer ihr das machen wollt. Genau, ja, dann würde ich sagen, hat wieder total viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war sehr spannend. Damit wir nicht so spät essen und schlafen können.
Okay, genau, wir müssen jetzt aufhören, damit wir nicht so spät essen und schlafen können. Einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ciao.
Danke.
Ciao. Tschüss.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.